Heute geht es hier im Podcast mal um ein vielleicht ungewöhnliches Thema, nämlich Raum. Ich beschäftige mich ja im Zusammenhang mit der Frage, wie Arbeitsräume gestaltet sein sollen, wo Arbeit stattfindet, welche räumlichen Umgebungen für produktive Arbeit hilfreich sind, schon seit langem mit dem Thema Raum. Sowohl als Trendforscher, aber auch als Berater. Ergebnis dessen sind dann zum Beispiel Büroprojekte, an denen ich mitarbeite, die Konzeption oder die Ausschreibung eines Unternehmensstandortes, eine Campuserweiterung, aber in letzter Zeit auch immer wieder Büroverkleinerungen. Nachdenken über Raum kommt bei mir also recht häufig vor und ganz aktuell habe ich einen Beitrag zu einem neuen Buch geschrieben, das in diesen Tagen erschienen ist. Es trägt den schlichten Titel Raum und den etwas vielsagenderen Untertitel Räume transformieren, Zukunft gestalten. Was also hat es mit der Zukunft des Raumes auf sich?
Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher.
Raum, das ist zunächst mal ganz abstrakt ein Begriff für die von Menschen gestaltete Umwelt. Hier leben wir, hier arbeiten wir, hier lernen wir, hier besuchen wir Schulen und Universitäten und Büros und nutzen Arztpraxen oder Tankstellen, sofern es sie überhaupt noch gibt. Und genau das leitet uns ja schon zu einer ersten sehr spannenden Frage, nämlich welche Räume haben überhaupt Bestand, haben Zukunft? Egal, ob wir zu Hause sind, im Büro, in der Werkstatt, ob wir Sport treiben, einkaufen gehen oder unsere Freizeit gestalten, unser Leben nimmt stets räumliche Formen an. Das ist so selbstverständlich, dass wir eigentlich viel zu selten aktiv darüber nachdenken, wie Räume gestaltet sein sollen, welche Räume es überhaupt gibt. Dabei ist Raum nicht einfach so vorhanden oder unveränderlich gegeben. Wir Menschen konstruieren die Räume, in denen wir leben, und umgekehrt prägen diese Räume dann das Leben von uns Menschen. Wie man so schön sagt, erst formen wir Räume, dann formen die Räume uns. Die Lebensräume, die wir gestalten und prägen, erzählen viel über die historischen und gegenwärtigen Vorstellungen, über Strukturen und Zwänge unseres Lebens und unserer Gesellschaft. Und sie sind damit auch ein reizvolles und wichtiges Thema für die Trendforschung, weil durch Räume unsere Zukunft gegenständlich wird, angreifbar, spürbar, erlebbar. Es ist also wirklich spannend und daher habe ich mich sehr gefreut, als mich der Future Project, ein interdisziplinärer Think Tank aus Trend- und Zukunftsforscherinnen, dazu eingeladen hat, an dem Buch Raum mitzuarbeiten und darüber nachzudenken, wie Transformationsräume eigentlich strukturiert sind, wie sich die Zukunft und der Wandel der Welt in räumlichen Strukturen abbilden. Ausgangspunkt meiner Überlegungen, die ich im Kapitel mit der schwungvollen und vielleicht auch ein bisschen mysteriösen Überschrift großartig dargestellt habe, ist eigentlich die Grundfrage, warum bauen wir, was wir bauen? Schauen wir dazu einmal ein wenig in die Geschichte und auf Bauwerke, auf Räume, die tatsächlichen Bestand haben, die Jahrhunderte überdauert haben. So etwas wie Notre Dame zum Beispiel, die Kathedrale von Paris, die ja aktuell neu aufgebaut wird nach dem verheerenden Feuer von 2019. Bis Ende des laufenden Kalenderjahres soll die Renovierung dann abgeschlossen sein, die Neueröffnung ist für Dezember geplant. Wenn man sich etwas intensiver mit gotischer Architektur beschäftigt, mit den Wunderwerken der Baukunst, die den Dom zu Köln, den Stephansdom in Wien oder eben Notre Dame in Paris hervorgebracht haben, wenn man sich diese Bauten ansieht und mit aktuellen Bauwerken der Gegenwart vergleicht, dann drängt sich manchmal die Frage auf, können wir solche Wunder heutzutage nicht mehr erbringen? Haben wir verlernt, so zu bauen? Und keine Sorge, ich maße mir keine Architekturexpertise an und agiere hier auch nicht als Kulturkritiker, wenn ich so eine Frage stelle. In Wahrheit ist das nämlich auch gar keine Architektur- oder Kulturkritik, es ist vielmehr eine Frage zu gesellschaftlichen Werten, zu Prinzipien, die wir hochhalten und die unser Leben prägen. Wenn ich also den Vergleich zwischen historischen Gebäuden oder Gebäudeensembles mit gegenwärtigen Bauten und Häuserzeilen anstelle, dann geht es mir nicht darum zu erörtern, ob wir nicht mehr so bauen können wie die Altvorderen, weil wir vielleicht das handwerkliche Zeug dazu verloren haben oder das Stilbewusstsein. Ich diskutiere das aus der Perspektive der Trendforschung, nicht aus der des Architekturkritikers, denn das eine bin ich und das andere eben nicht. Schauen wir aber vielleicht noch etwas weiter zurück. Fast 4000 Jahre lang war die Cheops-Pyramide von Gizeh das höchste von Menschen errichtete Gebäude, eine Megastruktur. Sieht man sich nach anderen Megastrukturen der Vergangenheit um, dann fällt rasch auf, welchen Zweck, welche Daseinsberechtigung sie hatten. Es waren Sakralbauten in der einen oder anderen Form. Entweder als Grabstätten von Persönlichkeiten mit gottgleichem Status in der jeweiligen Gesellschaft, wie eben die Pyramiden oder das Taj Mahal, oder als Stätten des Glaubens und der Gottesdienste, wie die berühmten Kathedralen, aber eben auch andere Bauwerke nichtchristlichen Glaubens, die Hagia Sophia, die Tempelanlage in Angkor Wat in Kambodscha und so weiter. Während des weitaus überwiegenden Teils der Menschheitsgeschichte waren unsere größten Bauten religiöse Kultstätten, Kirchen, Moscheen, Tempel, Mausoleen. Die Grundlage dafür, dass historisch gesehen Megabauten vor allem religiösen Zwecken dienten, ist natürlich, dass in den Gesellschaften der damaligen Zeit Metaphysik als höchstes Gut betrachtet wurde und Menschen daher die größten, die teuersten, die aufwendigsten Bauten genau dafür errichtet haben. Es ist nicht nur eine Frage des Könnens, auch wenn uns der Gegensatz aus sozusagen der Majestät historischer Bauten im Vergleich zu den nach heutigen Maßstäben geradezu primitiven Herstellungsmethoden und damals zur Verfügung stehenden Werkzeugen natürlich den höchsten Respekt abbringt. Es ist vor allem eine Frage der Priorisierung. Architektur ist körperlich gewordene Kultur und wenn sie besonders aufwendig ist, dann umso mehr. Der Wandel der Zeit lässt sich daher auch an den Bauten ablesen. Mit dem Aufstieg aufgeklärter Gesellschaften wurden auch deren Symbole zu buchstäblich großartigen Bauten. Wer zum Beispiel die Wiener Prachtstraße, die Ringstraße, abschreitet, der sieht zwar immer noch vereinzelt eine größere Kirche hier und da, vor allem aber das Kunsthistorische Museum, das Naturhistorische Museum, die Oper, das Burgtheater, das Rathaus, das Parlament, die Börse, die Universität. Aufklärung in Gebäudeform, gesellschaftlicher Wandel weg von religiöser Zentrierung hin zu weltlichen, zu bürgerlichen Gesichtspunkten. Etwas später hat uns das industrielle Zeitalter als größte Bauten Fabriken und Bergwerke hinterlassen. Sie deuten in die konsumorientierte Gesellschaft der Gegenwart. Die Gewichte haben sich verschoben, das Herstellen von Produkten, Handel und Dienstleistung, all das ist wichtiger geworden als Paläste, Kultstätten und Kirchen. Das Boeing-Flugzeugwerk zum Beispiel in Seattle hat die vierfache Fläche der Palastanlage von Versailles. Der Petersdom passt flächenmäßig 40 Mal in die Tesla Gigafactory in Texas hinein. Es ist aber nicht nur Produktion. Vor gar nicht allzu langer Zeit haben die Menschen noch auf dem Feld gearbeitet oder Dinge hergestellt. Heute, im Zeitalter der Wissensgesellschaft, ist die Hälfte der Menschen in sogenannten Bürojobs tätig. Und wie der Name nahelegt, braucht es dafür Büros. Zumindest hat man das bis gerade eben noch als völlig selbstverständlich angenommen. Der Wandel von der agrikulturellen über die industrielle zur bürokratischen Gesellschaft hat einige der höchsten Gebäude der Welt hervorgebracht. Darunter auch das allerhöchste, den Burj Khalifa in Dubai. Die Wolkenkratzer, die in den letzten 100, 150 Jahren gebaut wurden, das Chrysler Building, das Empire State Building, das wiederaufgebaute World Trade Center in New York, der Sears Tower in Chicago und so weiter, all diese Gebäude sind eben nicht nur Teil der Architekturgeschichte, sondern auch der Wirtschaftsgeschichte. Sie erzählen vom Aufstieg der Büroarbeit. Nicht umsonst wurde einer der Vertreter dieser Bauwerke auch Kathedrale des Kommerz genannt. Und sie erzählen noch zwei andere Geschichten. Die eine ist jene von Wettbewerb und damit von Prestige und Nimbus. Wie schon zu babylonischen Zeiten zählte nämlich bei den Bürotürmen ebenfalls jahrzehntelang, je höher, desto mehr Macht, desto mehr Ansehen, desto mehr Respekt. In Zeiten von Homeoffice und Remote Work ist dieser Aspekt ziemlich erodiert und mit ihm auch das Denken von Bürogebäuden von außen nach innen. Heutzutage entwirft man von innen nach außen, von der Arbeitsplatzlandschaft ausgehend und nicht von der Glasfassade ausgehend. Wenn man denn überhaupt noch die Gleichung aufstellt, dass jeder, der einen Bürojob hat, auch notwendigerweise einen Büroarbeitsplatz haben muss. Die andere Geschichte, die Wolkenkratzer erzählen, ist jene der Globalisierung und Geopolitik. Die ersten 100 Jahre Hochhaus waren jene der USA. Noch heute verbinden wir mit amerikanischen Großstädten diese typischen Skylines mit ihren Bürotürmen. Erst 1999 wurden die Petronas Towers in Kuala Lumpur die höchsten Gebäude der Welt. Und heute? Heute stehen 16 der 20 höchsten Bürogebäude nicht mehr in den USA, sondern in China, in anderen asiatischen Städten und im arabischen Raum. Globalisierung ist auch abgesehen von Bürotürmen ein wichtiger Betrachtungsfaktor für Megakomplexe. Vor allem nämlich weltweiter Handel und Transport. Flughäfen zum Beispiel sind eigentlich unfassbar groß. Wer so wie ich viel mit dem Flugzeug unterwegs ist und auch nur ab und zu in den Urlaub chattet, wer zu den Frankfurt und Heathrow und Charles de Gaulle geplagten Reisenden zählt, der weiß davon ein Lied zu singen. Wenn man da umsteigen muss, kommt einem schon der Wechsel des Terminals wie eine Weltreise vor. Aber wenn Sie schon mal in Beijing umgestiegen sind, dann relativiert sich das alles nochmal. Terminal 3, dort ist nämlich tatsächlich das längste Gebäude der Welt, 3,5 Kilometer lang. Oder schauen wir nach Saudi-Arabien, der King Fahid Flughafen ist flächenmäßig so groß wie das halbe Saarland, über 100.000 Fußballfelder groß, ein Wahnsinn eigentlich, sich das vorzustellen. Flughäfen sind Umschlagplätze von Waren und Menschen, sie sind die Knotenpunkte der globalisierten Welt. Es erscheint uns ganz selbstverständlich, dass sie groß sein müssen, aber vor nicht allzu langer Zeit gab es noch überhaupt keine Flughäfen. Das Asia Terminals Frachtzentrum in Hongkong ist flächenmäßig so groß wie ganz Berlin. Das Tesco Logistikzentrum in Irland, eigentlich bloß eine Lagerhalle, ist das 11. größte Gebäude der Welt und beschäftigt trotzdem nur knapp 600 Menschen. Amazon betreibt alleine in Deutschland 20 Logistikzentren, die eines wie das andere aussehen. Flache, graue, riesige Quader mit Zufahrtsschneisen für große und kleine Lastfahrzeuge. Wir reisen und transportieren mehr als in jedem anderen Zeitalter der Menschheit und wir sind überzeugt, Reisen und Transport sind wichtig. Und Flughäfen, Lagerhallen und Logistikzentren sind architektonischer Beweis dieses Glaubens. Andere entscheidende Triebfedern des Fortschritts sind die Digitaltechnologie, sind Medien und Kommunikation. Wir sind miteinander verbunden und welche fundamentalen Auswirkungen das hat, das kann man schon bei Stefan Zweig nachlesen. Die Verlegung des ersten Transatlantikkabels hat den Beginn der globalen Kommunikation zwischen Kontinenten dargestellt, zwischen Europa und Amerika. 1866 war das und man muss sich immer vor Augen halten, bis dahin, also bis vor gerade mal 160 Jahren, haben nicht nur Menschen und Waren Wochen gebraucht, um von einem Kontinent zum anderen zu reisen, sondern auch Nachrichten. Jede Information konnte bis dahin nur physisch übermittelt werden, als Depesche, als Brief, der mit dem Schiff über den Ozean transportiert wurde. Erst 1866 eben gelang die dauerhafte Kabelverbindung zwischen den beiden Kontinenten und der Autor Stefan Zweig schreibt in seiner Geschichte das erste Wort über den Ozean dazu: Die Welt ist verändert, seit es möglich ist, in Paris gleichzeitig zu wissen, was in Amsterdam, Moskau und Neapel und Lissabon in derselben Minute geschieht. Nur ein letzter Schritt ist noch zu tun, dann sind auch die anderen Weltteile einbezogen in jenen großartigen Zusammenhang und ein gemeinsames Bewusstsein der ganzen Menschheit ist geschaffen. Ziemlich prophetisch, oder? Noch heute zählen die Unterseekabel zu den bedeutenden Bauwerken, auch wenn wir sie natürlich nicht sehen. Sehr wohl können wir aber andere Bauwerke sehen, die wir als notwendig und selbstverständlich zur Aufrechterhaltung der Kommunikation erachten. Telekommasten und Funktürme sind allgegenwärtige Bauten der Neuzeit. Wie lange wird es wohl dauern, bis auch sie durch neue Technologien so obsolet werden, wie die Fernsehtürme, die noch in den 60er und 70er Jahren Attraktion und Wahrzeichen so mancher Stadt waren und heute kaum noch mehr sind als anachronistische Aussichtstürme. Die Megastrukturen der Gegenwart sind Profanbauten. Das ist kein gestalterisches Urteil. Der Begriff profan kommt hier nicht von gewöhnlich, sondern von weltlich, in Abgrenzung von sakral, also geistlich. Ob Profanbauten auch gewöhnlich aussehen müssen, das wiederum ist eine Frage der Architekturkritik und tut hier, wie gesagt, nichts zur Sache. Ich halte bloß fest, was wir bauen, vor allem was wir groß und mächtig bauen, das ist profan im Sinne von weltlich. All das mag jetzt naheliegend und offensichtlich sein, aber es ist wichtig, sich die fundamentalen Annahmen unseres Denkens immer wieder zu vergegenwärtigen. Diese Axiome unserer mentalen Verfasstheit sind nämlich nur im Augenblick selbstverständlich. Sie sind immer dem Kontext der Zeit geschuldet und damit auch in unserem Wertesystem verankert. Was wir als wichtig erachten, was wir als richtig einstufen und daher auch was wir bauen, was wir aufwendig und groß und teuer bauen, das sagt viel darüber aus, wie wir über die Welt denken und über unsere eigene Rolle in ihr. Und über das, was wir hoffen oder woran wir glauben, dass es Bestand haben möge. Wir bauen vielleicht nicht mehr wie im Mittelalter oder in der Antike für die gedachte Ewigkeit, aber dennoch für Jahrzehnte. Und wenn wir hunderte Millionen in die Hand nehmen, um ein Hochhaus oder einen Staudamm oder ein Logistikzentrum zu bauen, dann errichten wir das mit dem Glauben an eben eine jahrzehntelange Nutzung, mindestens. Wir könnten selbstverständlich auch heute noch gotische Kathedralen errichten oder Pyramiden. Wir haben uns bloß anders entschieden. Die Menschheit baut, was immer sie als bedeutsam erachtet. Und sie hat sich im Laufe der Geschichte noch nie von technologischen oder organisatorischen Hürden davon abbringen lassen. Was wichtig ist, wird gebaut. Was besonders wichtig ist, wird groß gebaut. Und das sind heutzutage eben Bürotürme, Fabriken und Lagerhäuser, Einkaufszentren und Flughäfen. Der Blick nach vorne. So wie wir uns fragen, wie haben die damals so etwas Tolles wie eine Kathedrale gebaut, so werden wir uns sehr bald fragen, warum haben die im 20., im 21. Jahrhundert so etwas Profanes wie einen Flughafen oder eine Shopping Mall gebaut. Denkt man die großen Transformationen unserer Zeit in Richtung Übermorgen, dann wird so manche Megastruktur der Gegenwart in nicht allzu ferner Zukunft wohl eher seltsam erscheinen. Mehrspurige Autostraßen, die unsere Städte zerteilen, werden im Laufe der Verkehrswende wahrscheinlich ebenso zurückgebaut werden wie die Atomkraftwerke als Folge der Energiewende. Wird in 10, in 20, in 30 Jahren ein mächtiger Büroturm noch Zeichen wirtschaftlicher Prosperität eines Unternehmens oder einer Stadt sein? Wird Bürofläche überhaupt noch ein nachgefragtes Gut und notwendiger Bestandteil unserer Arbeit zu wirtschaften sein? Oder werden wir sie im Bugwasser von dislozierter Arbeit und der gerade anhebenden KI-Revolution schon bald als Industrieruinen neuen Verwertungen zuführen müssen, so wie wir das mit Kohlemeilern und Stahlkraftwerken der Vergangenheit tun? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns im Buch Raum. Da geht es zum Beispiel um Adaptive Spaces, um die Frage, wie etwas vergleichsweise Starres wie ein Gebäude mit der Dynamik und mit den Transformationen unserer Zeit mithalten kann. Es geht um Spaces of Care, Räume, die uns Heimat geben, die Lebensqualität stiften. Es geht um Abundant Spaces, also um die Tatsache, dass Raum eigentlich eine beschränkte Ressource ist und wie wir verantwortungsbewusst und nachhaltig damit umgehen sollten. Raum ist als Betrachtungsgegenstand multidimensional und multiperspektivisch. Noch dazu, wo immer stärker der physische und der virtuelle Raum miteinander verschmelzen. Und Raum ist ein zentrales Handlungsfeld, auf dem Kultur, Werte, Prioritäten verhandelt werden. In diesen Tagen zum Beispiel die Zukunft der Arbeit, die Wohnraumfrage, die Frage des nachhaltigen Bauens, die der Städte- und Verkehrsplanung, der Regionalplanung, der Bodenversiegelung. Das Buch heißt Raum, Räume transformieren, Zukunft gestalten. Es ist soeben im Frankfurter Verlag TFP erschienen. Einen Link zu mehr Details und wenn Sie möchten auch zum Bestellen, finden Sie in den Shownotes. Zum Abschluss noch ein Special. Unter allen Hörerinnen und Hörern verlose ich ein Exemplar des Buches. In den Shownotes finden Sie auch den Link zur Verlosung. Ganz unabhängig davon, ob Sie jetzt das Buch kaufen oder nicht oder ob Sie auch der Gewinner oder die Gewinnerin der Verlosung sind, ich hoffe, das Nachdenken über die gegenständlich gewordene Zukunft über Raum ist inspirierend für Sie.
Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www.blicknachvorne.com. Abonnieren Sie diesen Podcast und seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt: Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt.